Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ausnahmsweise wollen wir heute einmal, bevor wir den Predigttext lesen, noch einmal einen Schritt zurückgehen und kurz über die Schriftlesung reden oder uns besinnen, was wir dort eigentlich gehört haben. Denn der Predigttext kommt aus Jesaja 55 und knüpft direkt an den Text an, den wir heute in der ersten Schriftlesung gelesen hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Lesungstext vielleicht für den einen oder anderen zu lang war. Oder vielleicht mittendrin beim Lesen man ausgestiegen ist oder ausgeschaltet hat. Und dann vielleicht das eine andere nochmal reflektiert hat. Ich kann das gut verstehen in dieser Passage, denn diese beiden Kapitel, Jesaja 53 und 54, sind sicher inhaltlich sehr gehaltvoll. Dass man quasi bei jedem, was man hört, durchaus nochmal Zeit nehmen kann, um darüber nachzusinnen. Daran ist sicher nichts auszusetzen. Aber vielleicht wollen wir das kurz in der Einleitung zu dem Kapitel, was wir dann der Predigt unterlegen, noch einmal reflektieren. Denn im Grunde, wenn wir Kapitel 53 zusammenfassen wollen, haben wir dort eine perfekte Vorausschau auf den kommenden Messias. Auf sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, sein Annehmen unserer Sünde, das Bezahlen unserer Sünde am Kreuz. Wir sehen das perfekte Opfer und wir sehen die perfekte Rechtfertigung durch sein Opfertod. Und zu Recht lernen unsere jungen Jugendlichen im biblischen Unterricht dieses Kapitel auswendig. Auch wenn man es vielleicht irgendwann im Leben mal wieder vergisst. Aber es ist sicher eines der Kapitel, wenn man irgendwann mal aufschreckt und will sich an irgendwas erinnern, tut es sehr gut, sich an dieses Kapitel zu erinnern. Neben vielem anderen auch, aber sicher sehr gut, wenn das, ich sag's mal in Computersprache, auf unserer Festplatte tief eingebrannt ist. Wenn das in unserem Wesen mit uns eins wird, wenn wir dieses Kapitel leben. Danach kommt das Kapitel 54, in dem wir im Grunde meistens schon abschalten, weil das aus Kapitel 53 uns so stark, so gewaltig, auch so nah erscheint. Und dann haben wir ein Kapitel, das sich ausschließlich damit beschäftigt, was denn alles Gutes aus dem hervorgeht. Auch hier könnte man alle diese einzelnen Bereiche einmal analysieren und schauen, wie feingliedrig Gott hier das Gute Israels darstellt. Feingliedrig im Blick auf die Geschichte, feingliedrig im Ausblick in die Verästelungen, teilweise bis hin in Details. Bis hin in eine relativ gute Beschreibung, wie denn die Abwehr und der Schutz seines Volkes, seines Bundesvolkes passieren soll. Mit einem sehr feinfühligen Einblick auch darauf, dass Gott selbst derjenige ist, der unseren Gegnern, den Gegnern des Volkes Gottes, die Schmiede schenkt, also Schmiede, Menschen, um Waffen zu produzieren, um gegen uns zu kämpfen. Uns genau darauf hinlenkt, um zu sagen, selbst in all diesen Kämpfen, die wir erleiden müssen oder mussten, war ich es, dein Gott, der immer noch souverän herrscht, auch wenn auf der anderen Seite die kunstvollsten Waffen zusammengeschmiedet sind. Und Gott rundet uns an dieser Stelle im Grunde diesen Gedanken ab und sagt so, Du weißt, wie dein Heil geschieht. Du weißt, du wirst heil durch den kommenden Messias. Daraufhin folgt Freude, Wohlergehen, Wohlstand. Du wirst auch alle Angriffe überleben. Du bist in meinen Friedensbund hineingenommen. Du lebst in meiner Gemeinschaft und du lebst aus dieser Gemeinschaft. Und die Frage, die sich vielleicht stellt an dieser Stelle, was kann man denn jetzt noch sagen? Und an dieser Stelle möchte ich gerne einsteigen und die ersten 5 Verse aus dem 55. Kapitel des Buches Jesaja mit uns lesen, die dann der Predigt unterliegen. Sagen wir dem Schwerpunkt der Predigt unterliegen. Wir lesen Jesaja 55 ab Vers 1 bis Vers 5. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich! So sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes. Und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Soweit der heutige Predigttext, mal länger im Zusammenhang. Die Überschrift über dieser Predigt soll heute sein: Kauft ohne Geld. Kauft ohne Geld. Und die Predigt soll im Grunde auch über das Kaufen heute gehen. In 3 Abteilungen. Einmal richtiges Kaufen, nämlich das Kaufen ohne Geld. Dann wollen wir einmal nochmal aus dem Kontext auf einige inhaltliche Dinge eingehen. Und dann auch im 3. Punkt über falsches Kaufen. Und im Abschluss dann über die Gemeinschaft Gottes als Folge oder dem 3. Punkt zugeordnet. Die Gemeinschaft Gottes, die daraus resultiert. Ich habe mir lang überlegt, nämlich mindestens die ganze Autofahrt von zu Hause bis hierher, ob ich über dieser Überschrift Kauft ohne Geld noch einen Moment pausieren soll und erst einmal euch auch darüber nachdenken lassen soll, was eigentlich in dieser Aussage steckt. Und was damit gemeint ist und wie lange man denn darüber nachsinnen kann, was diese doch etwas ungewöhnliche Formulierung hier zu bedeuten hat. Ich habe mich dafür entschieden, das relativ lange zu tun, damit wir einmal sehen, was für eine besondere Aussage das ist, mit der wir hier konfrontiert werden. Und vielleicht vorab eine ganz persönliche Frage. Wer von euch hat in seinem Leben eigentlich schon einmal ohne Geld eingekauft? Hat irgendjemand schon mal ohne Geld eingekauft? Jetzt wird es einige unterschiedliche Fantasien dazu gegeben haben. Ich meine nicht, hat schon mal jemand was geklaut? Daran werden die meisten wohl gedacht haben. Ich meine auch nicht, hat jemand von euch schon mal was geschenkt bekommen? Vielleicht hat auch der ein oder andere daran gedacht. Das ist ja auch wie Einkaufen ohne Geld. Also man geht zu Oma und Opa und nörgelt so lange rum und sagt, ich brauche ein Fahrrad. Und irgendwann ist das Fahrrad da. Und man hat quasi ja gekauft ohne Geld. Sondern ich meine so ein anderes Bild. Man hat einen vollen Einkaufswagen, kommt an der Kasse an, die Kassiererin nimmt den Artikel, 1980 hätte sie ihn eingetippt in die Kasse, heute scannt, zieht sie ihn über den Scanner, es macht Piep und auf dem Display erscheint doch dann immer der Betrag. Und die Frage geht eher dahin, hat schon mal jemand eingekauft, die Kassiererin hat gescannt und auf dem Display steht bezahlt. Nächster Artikel, bezahlt. Nächster Artikel, bezahlt. Immer noch null. Kein Betrag. Weiter, bezahlt, bezahlt, bezahlt. Vielleicht denkt ihr auch, ja, das kann ja nicht gehen, ist mir noch nie passiert. Also ich denke, keiner von uns hat jemals so eingekauft. Und da werden sich alle Supermärkte auch nicht unterscheiden. Denn in der Regel steht da ein Betrag und nicht bezahlt. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll man einkaufen ohne Geld? Am Ende nach der Bezahlt-Bezahlt-Rechnung steht unten auf der Rechnung immer noch bezahlt. Und man braucht kein Geld. Man braucht auch keins zu haben. Man hätte auch keins in Reserve haben müssen. Das Portemonnaie konnte leer sein. Man geht nach Hause und nimmt alles mit, was da im Einkaufswagen lag. Wir kennen diese Logik, wenn man etwas nimmt, dann muss man es bezahlen. Und wenn man was bezahlen muss, dann braucht man auch Geld. In unserem Bibeltext hier ist, wie schon angedeutet, nicht die Rede davon, dass man etwas geschenkt bekommt. Auch nicht die Rede davon, dass wir etwas einfach so bekommen. Irgendwo geschenkt oder hingelegt oder wie auch immer. Das erscheint selbstverständlich im ersten Augenblick merkwürdig, wenn man darauf schaut. Aber es ist wichtig, eben diesen Unterschied zu verstehen. Da sich diese Stelle eben auf die Bekehrung des Menschen und auf sein Heil bezieht. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, du bekommst das Heil einfach so geschenkt. Versteht ihr, was ich damit meine? Dieses, das Heil einfach so hingelegt und geschenkt zu bekommen, billig in irgendeiner Art und Weise, billige Gnade, billiges Leben, eine Gnade ohne Wert, die wird manchmal den Menschen vermittelt. Manchmal wird auch im Evangelium vermittelt, dass all das, was wir hier in den zwei Kapiteln vorher, was wir in einer ordentlichen Verkündigung des Evangeliums haben, einfach so herausgegeben wird. Aber Gnade, die man ohne Geld kauft, ist etwas anderes. Denn bei dieser Gnade, die man ohne Geld kauft, hat jeder den vollen Kaufpreis bezahlt. Jeder, der diese Gnade in seinem Leben erlebt, hat den vollen Kaufpreis bezahlt. Eben ohne Geld. Ohne Geld, das wir hingeben mussten. Aber eben nicht ohne Wert. Gerettete Christen, wiedergeborene Christen, haben den Preis für ihr Leben immer bezahlt bekommen. Es wurde immer voll gezahlt. Kein Cent fehlt. Allerdings haben sie auch alle ohne Geld eingekauft. Das Geheimnis dahinter ist gar nicht so schwer zu enträtseln. Denn es ist alleine Christus, der diesen Preis für unsere Sündenschuld bezahlen konnte. Und wenn wir Kapitel 53 lesen, auch bezahlt hat. Diese Besonderheit, in der der Unschuldige diesen hohen, teuren Preis für die Sünder bezahlt, wird eben in unseren Versen kaufen ohne bezahlen genannt. Es ist ein ungewöhnliches Bild, aber ein sehr genaues Bild. Es trifft den Punkt ganz genau. Das ist im Übrigen mit einigen Bildern in der Bibel so, dass sie ungewöhnlich sind, vielleicht uns auch im Lesen wach machen. Und manchmal trauen sie uns als Leser auch einiges zu. und sind damit komplizierter vielleicht als manches Leichtes, was wir lesen können in der Bildzeitung, in den Illustrierten, in den Nachrichten, die so verkündet werden. Manchmal sind sie komplizierter zu verstehen. Manchmal dauert es auch einen Moment, bis wir auf die Lösung dieser Bilder hinkommen. Manchmal müssen wir uns Mühe machen, das eine oder andere drumherum verstehen. Manchmal sind sie aber auch sehr naheliegend und logisch. Aber immer nehmen sie uns ein Stück raus aus dem Denken, in dem wir eigentlich gefangen sind. Kaufen ohne Geld geht nicht. Wir müssen raus aus dem, was wir denken, jeden Tag an der Kasse im Supermarkt. Einige Bilder sind vielleicht für uns auch sehr merkwürdig. Nehmen wir Johannes 6. Jeder denkt sofort daran, dass da die Rede davon ist, dass wir Jesus essen sollen. Schwieriges Bild. Nicht sofort logisch. Aber genau der gleiche Gedanke wie in unserem Kapitel, nämlich die Frage nach vergänglichem Brot oder ewigem Brot. Oder nehmen wir Aussagen aus der Offenbarung oder aus Johannes 7 zum Beispiel, indem wir hören, dass wir Wasser trinken sollen, das nicht mehr durstig macht. Es ist völlig unmöglich, physikalisch für uns nicht erfahrbar, dass wir irgendwann nur einen Schluck Wasser trinken und danach nie mehr Durst haben. Wir haben keine Chance in unserem Leben, das jemals nachzuempfinden. Wir können kein Wasser finden, das wir in ein Glas eingießen können und danach nie mehr Durst haben. Das geht nur und ausschließlich in geistlicher Hinsicht. Wie auch immer unsere Fantasie angeregt ist, all diese Aussagen deuten alle in die gleiche Richtung. Die Bezahlung unserer Sünden kann nur durch einen Menschen, durch Jesus selbst erfolgen. Kein Mensch kann für seine Schuld selbst bezahlen. Kein Mensch kann Wasser finden oder Wasser sein, das nicht mehr durstig macht. Kein Mensch hat Wasser, das nicht mehr durstig macht. Und so hat auch keiner Brot, das wir essen könnten. Und danach sind wir nicht mehr hungrig. Bei Jesus allerdings gibt es diese Dinge sehr wohl. Nach dem Essen, nach dem Trinken von Jesus haben wir keinen Durst mehr und keinen Hunger mehr. In Bezug auf unser Heil, in Bezug auf unser geistliches Dasein, gibt es genau dies. Es gibt Brot, das völlig sättigt, Wasser, das ewig hält und nie mehr durstig macht. Und es gibt Einkaufen ohne Geld, ohne dass man am Ende Schulden hat. Kommen wir noch einmal ein bisschen auf den Kontext und auf den Zusammenhang, in dem Jesaja damals lebte. Wir steigen ja hier ein, wir springen in ein Buch, in ein Kapitel aus all unserem Denken vorher und befinden uns etwa so in der Zeit zwischen 730 bis 700 vor Christus. Von dem geschichtlichen Zusammenhang, in dem Jesaja lebte. Er lebte im Südreich, das man auch Juda nannte, nachdem das Land aufgeteilt wurde. Im Norden gab es eine Region, die man weiter Israel nannte, im Süden nannte man Juda oder auch das Südreich. Und in diesem Südreich lebte, wie gesagt, dieser Jesaja. Um ihn herum gab es jede Menge bewegende Ereignisse. Ein Teil von Israel war weggeführt, war in die Gefangenschaft genommen, ein anderer Teil noch nicht, also die zweite Wegführung kam erst noch. Das Umfeld von ihm war schwierig, man hörte auch wenig auf ihn und es gab im Grunde Abfall und Zerstörung und wenig Hoffnung. Das Volk war gewarnt. Es hatte sich im Grunde aus dem, was Gott ihnen sagte, entfernt und lebte weitestgehend im Abfall. Im Nordreich gab es, wenn man es ganz streng will, im Grunde gar keinen guten König mehr, mit einer, vielleicht anderthalb Ausnahmen. Im Südreich blitzte ab und an ein guter König auf, um dann wieder in völligen Abfall zu münden. Was man um sich herum sah, war nicht stabil. Die Geschichte war nicht stabil, es hing sehr stark an den Königen und es gab sehr tiefen Abfall des Volkes von Gott. Und in diesen Kontext und in diese Zeit hinein erlebt Jesaja jetzt diese Offenbarung Gottes, die den Ausblick weit, weit über das gibt, in was er lebt und in was für einem Umfeld er lebte. Er sieht den zukünftigen kommenden Messias. Und er sieht vor allem aber auch das Heil des Volkes. Und er sieht darüber hinaus den Bund Gottes, den Gott mit den Menschen aufgerichtet hatte und in dem er seinem Volk Wohl und Wohlstand verheißen hat. Über den leidenden Knecht, über das stellvertretende Opfer, das Jesus für uns wurde, beschreibt er in Kapitel 54 das zukünftige Friedensreich. Und wenn man sich das einmal so in der Abfolge denkt, ich habe mal nach diesem Kapitel völlig naiv mir überlegt, was ein Mensch, der so etwas sieht, also ich lebe, sagen wir 700 irgendwas vor Christus, sehe den Christus 27 Jahre später, das Heil der Menschen, passt das jetzt mitten rein oder dahinter, wie passt denn, was muss denn ein Mensch hier an dieser Stelle wahrnehmen? Die Lösung fand ich immer sehr schön in diesen zwei Kapiteln, denn sie waren so schön harmonisch, oder in diesem 55 in dem dritten Kapitel, denn sie haben dieses Bild sehr schön abgerundet. Nach diesem Messias kommt dieses zukünftige Friedensreich. Jesaja wird hier klar, dass es sich eben nicht um ein auf der Erde, um ein temporäres Zwischenfriedensreich oder was auch immer handelt, sondern um das tatsächliche Ziel von alledem, was Gott den Menschen verheißen hat. Und bedenken wir vielleicht auch nochmal, auch wenn ich das heute mache, aus praktischen Gründen, dass wir in dieser Passage, in der wir sind, ja nicht eine Original-Kapitel-Einteilung haben. Das sollten wir immer im Hinterkopf haben. Im Grunde standen über den Aussagen, die wir hier finden, nicht schon von vornherein Kapitel, Absätze und Zwischenüberschriften, sondern es handelt sich um einen durchgängigen Text, der nicht unterbrochen ist an irgendeiner Stelle, sondern sozusagen einen Fluss darstellt. Und an dieser Stelle möchte ich deshalb auf diesen ersten Vers nochmal eingehen, denn Jesaja unterstellt etwas. Und diesen Punkt möchte ich noch kurz aufgreifen. Er unterstellt etwas, was wir vielleicht überlesen könnten. Wenn wir Vers 1 lesen, da heißt es, wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Eine Sache unterstellt Jesaja und damit Gott an dieser Stelle ganz klar. Nämlich, dass nach dieser Offenbarung von Jesus und nach dieser Verheißung des Friedensreichs jetzt die Menschen was sein werden? Durstig und hungrig. Es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber er unterstellt, dass wir alle, wenn wir das verstehen, was wir vorher gesagt bekommen haben, Hunger bekommen. Dass sich uns ein Loch im Bauch auftut, uns ein Loch im Gehirn auftut, das gefüllt werden muss. Und tatsächlich entsteht dieser Hunger immer wieder, viele, viele Jahre, hunderte von Jahren, wann immer dieser Messias offenbart wurde, wurden die Menschen hungrig und durstig. Ein paar hundert Jahre später wird ein Mann, ein Kämmerer, in dieser Jesaja-Rolle lesen. Er wird diesen Abschnitt lesen. Er wird in Kapitel 53 lesen von dem verheißenen Messias. Er hat diese Jesaja-Rolle in der Hand und bettelt um Verständnis. Er bettelt um Brot, das ihn wirklich satt macht. Er liest, und was hat er? Ein Loch im Gehirn. Die Vollendung. Die Frage, wer ist dieser Messias, treibt ihn umher. Er hat diesen Hunger. Genau diesen Hunger, den die Verkündigung bei uns auswirkt. Und dieser Philippus hörte den Ruf und legte dem Kämmerer das aus, was er gelesen hatte. Und wie heißt es so schön dort? Er erklärte ihm das ganze Evangelium, also das abgerundete Evangelium, dass dieser Jesus gekommen ist, von dem hier die Rede ist. Und wie selbstverständlich beginnt dieser Kämmerer zu glauben. Versteht, wer dieser Jesus ist, und sein Hunger und sein Durst wird auf ewig gestillt. Das ist tatsächlich der Heilige Geist, der uns in diesen Kapiteln auffordert, zu unserem Heiland umzukehren. Der in uns ein Loch in unserem Gehirn kreiert, das Sehnsucht hervorruft, bei diesem Heiland zu landen. Und jeder, der an Christus glaubt, wird sagen, irgendwann in meinem Leben, ja, da war das bei mir auch so. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich Durst habe, dass ich Hunger habe nach diesem Heiland. Wir alle kennen diesen Heiland, der uns durstig und hungrig gemacht hat, sodass wir geistlich gesehen an dieser Stelle keine Frage mehr offen haben. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Umweg und einen kleinen Ausflug, wie er schon öfter in der Vergangenheit an dieser Stelle gemacht, mit euch vor. Denn es gibt noch einen kleinen Stolperstein in diesen ersten Versen. Wenn wir den Vers 2 lesen, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Nicht die Frage steht im Mittelpunkt, sondern das, was dann kommt. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Oder in anderen Übersetzungen, eure Seele soll sich laben am Fett oder ihr sollt das Fett essen. Für uns ist Fettessen nichts Ungewöhnliches. Für einen glaubenden Juden in der damaligen Zeit war Fettessen etwas absolut Ekliges. Denn das Fett war nicht für den Menschen bestimmt. Das Fett, es war sogar verboten. 3. Mose 3, Vers 17, wer das notieren will, das Fett zu essen. Konsum von Fett war nicht erlaubt. Und man kannte das Fett auch eher in einem anderen Zusammenhang. Fett wurde sehr sorgfältig von dem Priester, von den inneren Organen und von den Muskeln des Tieres getrennt und wurde grundsätzlich immer Gott geopfert. Innerhalb der Opfervorschriften, die wir auch im 3. Buch Mose, Kapitel 6 und 7 dann finden, sehen wir das sehr deutlich, basierend auf einer Aussage, die wir dort in Kapitel 3 lesen, über die wir manchmal schmunzeln, denn dort heißt es ganz klar, das Fett gehört dem Herrn. Das Fett gehört dem Herrn. Und wisst ihr, was mit diesem Fett gemeint ist? Das Fett hat weit mehr als nur die Bedeutung des reinen Fettes. Wenn man sich so ein Tier vorstellt, das in der Lage war, Fett zu haben, dann repräsentiert Fett immer Überfluss. Etwas mehr, als man braucht. Ein Tier, das die Chance hatte, Fett zu sein, stand länger auf der Weide. Es hat nicht bessere Antibiotika bekommen damals, sondern es stand besser auf der Weide. Es hat länger Substanz ansetzen können und damit stieg das Risiko für den Eigentümer ins Unermessliche, dass er dieses, sagen wir mal, perfekt geeignete Opfertier nicht mehr opfern konnte. Denn nur ein Fehler, ein gebrochener Huf und das Tier war wertlos zum Opfer. Es war nicht mehr makellos, konnte nicht mehr geopfert werden. Also länger auf der Weide stehen war ein größeres Risiko. Gemeint ist damit auch, dass das Fett eben über eine Zeit lang erst angebaut wurde. Und damit diesen Überfluss und dieses Sinnbild, für was es steht, sehr gut darstellt. Fett zeigt sozusagen die Stärke, auch die Stärke des Menschen an. Seine Rücklagen, sein Überschuss. Wir würden heute dafür vielleicht mit moderner Brille andere Begriffe benutzen. Sowas wie Bankkonto oder prall gefüllter Gefrierschrank im Keller. Das ist Fett. Überfluss. Nicht, dass da Fett drin liegt, ja? Wir verstehen uns richtig. Sondern, dass es einfach ein Bild ist für diesen Überschuss. Dieser Überschuss sollte auf den Altar kommen. Jedes Jahr von Neuem, in jedem Opferritus. Aber dann trat etwas anderes ein. Und denken wir nochmal vielleicht an das, was man als Kind schon erlebt hatte, wenn man nach Jerusalem zog, erlebte, wie geopfert wurde, was dieses Fett für eine Bedeutung hatte. Und dann liest man einen Vers, ihr werdet das Fett oder fette Speise essen. Nicht das beste Magengefühl, aber ich meine nicht so sehr das Gefühl, sondern die Bedeutung. Warum soll das Fett auf einmal gegessen werden? Dann trat aber etwas anderes ein und darauf deutet meiner Meinung nach hier auch dieses Fett hin. Es gab ein Opfertier. Wir lesen tatsächlich in Jesaja 53 von dem perfekten Opfertier. Von dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, als perfektes Opfertier. Dann kam Jesus. Dann wurde Jesus geopfert für uns. Und was passiert denn dann mit dem Fett? Und ich will uns da in diesem Zusammenhang einfach einmal auf das Johannesevangelium, Kapitel 10 verweisen. Dieser wunderschöne Abschnitt, in dem Jesus davon redet, dass er der Hirte ist und die Schafe seine Stimme hören. Weil wir von der Tür reden. Sehr intensive Ansprache damals. Dort heißt es in Vers 10, ziemlich am Anfang, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Soweit der Dieb. Jesus sagt aber von sich selbst, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Wieder ist die Rede vom Überfluss. Nicht genau eins zu eins von Fett oder was auch immer, sondern er ist derjenige, der Leben im Überfluss gibt. Das ist der Überfluss, der nach Jesus steht. Leben im Überfluss. Das ist meiner Meinung nach auch der Sinn dieser Aussage, Fett zu essen. Überfluss zu haben. Eben genau an dieser Quelle des Wassers, das nie mehr durstig macht. Das Essens, das nie mehr hungrig macht. Das Lebens, das nie mehr eine Frage offen hat, warum ein Mensch lebt, wofür, wozu, wohin. Das ist dieser Überfluss, den wir haben. Geschaffen in und durch Jesus. Wir leben dann in einer Art Überfluss, die nicht an der Kasse im Supermarkt sichtbar ist. Die nicht sichtbar ist auf unserem Bankkonto. Die nicht sichtbar ist in anderen Dingen. Die vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt ist. Aber wer umsonst eingekauft hatte, der hatte auch immer über das, was man vielleicht zum Leben braucht, eine Portion Fett erhalten. Mit Jesus. Natürlich auch umsonst. Allerdings hat sich im Denken desjenigen, der dieses Fett umsonst gekauft hatte, etwas verändert. Der Glaubende wird das Fett direkt Jesus zuordnen. Praktisch heißt das auch für uns, für unseren Alltag, dass wir uns jeden Tag daran freuen können, dass Gott uns mehr gegeben hat, als wir brauchen. Und dieses mehr, was wir bekommen haben, als wir brauchen, ist dazu gedacht, nicht, dass wir es irgendwo vergraben, nicht, dass wir es irgendwo verschwenden, sondern dass wir es zur Ehre Gottes einsetzen. dass es Teil von uns wird in unserem Leben zur Ehre Gottes. Wichtig ist auch, dass ein Christ sich nicht nur daran freut, dass er in Christus Überfluss bekommen hat und dass dieser Überfluss etwas mit Gott zu tun hatte. Ich meine, wir alle haben in unserem Leben an irgendeiner Stelle Überfluss erhalten. Die Beispiele würden mir ausgehen, aber nehmen wir die ersten Dinge, die mir eingefallen sind. Der Organist. Ein Organist freut sich am Fett. Warum? Weil er etwas kann, was er normalerweise nicht können muss. Er kann Musik spielen. Er kann im Gottesdienst sich einsetzen. Er kann etwas zur Ehre Gottes tun. Braucht man das zum Leben? Nein. Es ist Überfluss. Und es ist eben Überfluss zum Leben, dass wir gut zur Ehre Gottes einsetzen können. So viele Dinge könnten wir hier anfügen. Alle haben wir in unserem Leben ein Stück Fett abbekommen. Der eine kann organisieren, der andere putzt, der andere tröstet, der nächste lehrt, was auch immer. Es gibt so viele schöne Beispiele. Bei jedem von uns findet sich ein Stück Fett, das wir essen sollen und das wir leben sollen zur Ehre Gottes. Dann gibt es aber auch noch etwas. Und darauf sollten wir zum Schluss eingehen, nämlich das falsche Geld ausgeben. Immerhin geht diese Passage noch ein Stück weiter und es ist die Rede davon, dass auch manche mit dem, was sie haben, ihr Geld falsch einsetzen. Also hier in Vers 2 heißt es ja, warum wägt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt. Also hier in diesem Vers kritisiert Jesaja, wie Menschen ihr Vermögen verwenden. Alle Menschen, die Geld haben, haben irgendwo auch eine Sehnsucht, dieses Geld für kurzlebige Güter hier in unserem Leben einzusetzen. Und ich bin mir sicher, jeder hat irgendeinen Plan, wofür er zur eigenen Bespaßung sein Geld einsetzen kann. Ein neuer Pulli, ein netter Rock, ein neues Auto, was auch immer, ein schicker Urlaub. So ziemlich alles, was wir nicht für unser Erwerbsleben brauchen, fällt in diese Kategorie. Und alle diese Dinge, würde ich sagen, fallen sicher in die Abteilung falsches Geld ausgeben. Aber haben wir damit das Thema hier schon erfasst? Oder ist das nicht unser Gemütlichkeitsgedanken, wo wir sagen, ja, das ist so, das wissen wir. Wir neigen dazu, unser Geld für irgendwas Verschwenderisches auszugeben. Denken wir vielleicht auch gar nicht so sehr in materiellen Dingen, sondern vielleicht hier in dieser Passage vor allem an die Geistlichen. Denn hier ist zuallererst einmal der ungläubige Christ gemeint, der sein Leben, also der sein Geld, sein Leben auf falsche Dinge setzt. Gemeint ist derjenige, der das Gesetz Gottes braucht und sich darauf Pfunde aufbaut. Der sagt, ich habe doch alles gehalten, was muss ich noch tun, um in das Reich Gottes zu kommen. Ich halte doch alle Gebote. Oder kurzfristiger Gewinn. Ich stelle mich an die Ecke und bete, dass jeder es sieht. Ich lebe mein Glaubensleben äußerlich sichtbar für die anderen. Mein Vermögen. Gott mag mich, weil ich so gut beten kann. Kurzfristige Dinge. Kurzfristiger geistlicher Erfolg. Auch die Sehnsucht, sich Gott andienen zu wollen. Stehen, und ich meine, das ist hier sehr wichtig, völlig im Kontrast zu den vorangegangenen zwei Kapiteln. Wer nur diesen Vers herausnimmt, landet vielleicht bei einer netten, moralischen, schönen Predigt, indem er den Menschen sagt, achtet auf euer Geld und auf euer Vermögen und was auch immer. Wohl wahr, aus Vers 2 im Kapitel 55 lässt sich das irgendwie ableiten. Aber das ist nicht gemeint. Es geht hier um geistliche Dinge. Es geht um Kurzlebigkeit des geistlichen Geldes, unserer Fähigkeiten, die wir bekommen. Denn sie sind allesamt unbrauchbar. Dieses Geld symbolisiert die nicht vorhandene Kaufkraft des Geldes. Überlegt euch mal die Bilder, die Christen kaufen ohne Geld. Und da sind welche, die Geld haben, aber nichts damit machen können. Das sind die Lebenden und das sind die Toten, die Geld haben, aber nichts kaufen können, was geistlich relevant ist. Die all das, was sie haben, ohne Fundament anwenden. Und da sind welche ohne Geld, die alles auf das Fundament Christus stellen. Es ist die Beschreibung des geistlichen Todes. Warum nehmt ihr euer Geld und versucht damit etwas zu bewirken? Warum nehmt ihr euren Arbeitslohn, das, was ihr erarbeitet habt, mit euren Händen und denkt damit geistlich etwas tun zu können? Warum verlasst ihr euch überhaupt auf eure eigenen Hände? Sie können nichts für die Gemeinschaft mit Gott tun. Das, was tut, ist das Fett, der Überfluss, der aus Christus heraus in unser Leben kommt. Jemand, der nicht glaubt, der betäubt sich heute gerne mit allem, was es gibt und was er im Laufe der Zeit auch von dem Widersacher angeboten bekommt. Die Methoden ändern sich ein bisschen. Dinge werden neu erfunden, die uns noch weiter und mehr von Gott ablenken können oder einfach nur aufhalten, einfach nur Zeit vertreiben. Der Nichtglaubende läuft weg und kauft Brot, das er morgen wieder erneuern muss. Seine Brotschatulle ist morgen leer. Er braucht wieder Spaß, er braucht wieder Ereignisse, er braucht Neues, was ihn zufriedenstellt, was ihn betäubt. Und die Welt ist voll damit, ihm etwas anzubieten, was sein Gehirn betäuben wird. Der Glaubende läuft los, ohne Geld, im Portemonnaie und landet bei Gott. Kauft ein, sein Einkaufswagen ist voll, ist sogar Überfluss da. Er landet bei Gott, er landet bei Christus, ohne sich durch kurze Glücksgefühle ablenken zu lassen. Kommt zu dem andauernden Glücksgefühl. Dieses andauernde Glücksgefühl nennt Gott mit anderen Worten auch seinen Bundesschluss mit dem Menschen. Ich will hier gar nicht so sehr die Theologie des Bundes heute herausstellen, denn dann würden wir vielleicht den Rahmen der Predigt sprengen oder wir müssen separat noch einmal darauf eingehen. Ich meine nur damit, dass es ein festes Fundament dafür gibt. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Dieses Fundament ist eben, dass Gott von vornherein es so festgelegt hat und diesen Bund festgezurrt hat. Gott hat eben mit dem Menschen diesen Bund geschlossen. Er hat nicht verhandelt, er hat keine bilateralen Abkommen, wie man das in der Politik nennt, sondern er hat gesagt, ich weiß, was du brauchst und das gebe ich dir. Und ich gebe es dir im Überfluss. Zu schnell, zu einfach, nochmal, ich weiß, was du brauchst, das gebe ich dir und ich gebe es dir im Überfluss. Das nennen wir das ewige Leben. Und diesen Bund braucht Gott nicht, weil er Bunde so toll findet oder weil das besser wirkt, sondern weil wir Menschen diesen Bund brauchen, damit wir dieses Fundament sehen, auf was wir stehen, damit wir darauf schauen können. Gott hat doch das einseitig beschlossen und einseitig aufgesetzt. Aber wir können darauf zurückschauen. All das, was Gott hier gesagt hat, ist genauso eingetroffen. Genauso zuverlässig ist unser Gott. All das, was er ankündigt an Überfluss, wird genauso eintreten. Genauso zuverlässig ist unser Gott. Alles, was er in seinem Bund verheißt, wird genauso eintreten. So ist nun mal Gott. Alles, was er als Fundament legt, ist fest in ihm. Er kann nicht anders. Das ist sein Wesen. Es ist unverrückbar. Es ist kein Bund, der dazu gedacht ist, gebrochen zu werden. Er selbst trägt den Menschen auf dieser Grundlage durch sein Leben hindurch. Gott selbst ist es, der diesen Bund anbietet und dann eben auch verwirklicht. Dazu das Fett, dazu der Überfluss, dazu die Gaben, wie wir es im Neuen Testament lesen. Er beteuert dadurch seinen Bund immer und immer wieder. Wir haben den Bund ja auch schon in einigen Predigten behandelt und erkannt und erforscht. Aber mir geht es heute gar nicht so sehr um den Bund als um den Bundesgeber und um diese Grundlagen, die wir heute erleben. Nämlich diesen riesengroßen Unterschied, dass wir Glaubende eben in unserem Leben Leben haben, das erkauft ist ohne unser Geld. Das gekauft ist ohne Geld. Das bezahlt ist, nicht geschenkt, nicht verschoben, nicht umgangen, sondern bezahlt ein für allemal. In diesem Bekenntnis trägt Gott uns Menschen. Er hält uns und er verwirklicht seinen Bund auf dieser Grundlage, dass wir erkauft sind für ihn, dass wir ihm gehören, jeden Tag in allem, was wir tun. Er kauft mit dem vollen Preis. Es wird kein Cent, kein Euro, kein Gedanke, sondern es gibt Überfluss in Christus. Amen.